St. Pauli Stories, ein Podcast des Millerntum. FC St. Pauli. Ein Verein mit einer Fanszene, die sich dick auf die Fahnen geschrieben hat, gegen Sexismus zu sein. Ein Verein, bei dem seit Jahren eine vergleichsweise hohe Anzahl von um die 35% Frauen im Stadion zu verzeichnen ist. Insgesamt ist aber auch der FC St. Pauli und seine Fanszene noch klar männlich dominiert. Ich arbeite als DJ am Tresen im Jolly und nicht zuletzt bei Millerntum, wo Männer überall die Mehrheit bilden. Und deshalb möchte ich den Flinter unserer Fanszene eine Stimme geben. Frauen, Lesben, Intersexuelle, Non-Binäre, Transgender und Agender-Personen und allen Personen, die sich eben nicht als cis-männlich sehen. Cis-männlich bedeutet, dass das Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, mit der geschlechtlichen Identität übereinstimmt. Männliche Zuhörer sind aber natürlich ebenfalls sehr gewünscht und notwendig, um dieses Projekt sinnvoll zu gestalten. Gespräche in gemütlicher Atmosphäre an verschiedensten Orten, zumeist in unserem geliebten Viertel, sind das Ziel dieses Podcasts. Dabei spreche ich mit St. Pauli-Fans, die ehrenamtlich oder entgeltlich einen Beruf ausüben, der immer noch männlich dominiert ist. Die Storys, die sie dabei erleben, sind wahnsinnig spannend. Vielmehr St. Pauli-Stories eben.
Moin! Moin und herzlich willkommen zu Vielmehr St. Pauli Stories Nummer 17. Ich bin bei mir zu Hause, aber ich werde hier jetzt nicht meine Katze interviewen oder auch keine Nachbarin oder sonst wen, sondern ich habe eine ganz wundervolle Person aus Dortmund zugeschaltet per Videokonferenz. Manche können sich noch an das Wort erinnern. Anni, wie geht es dir da drüben in Dortmund?
Soweit ganz gut. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir sprechen darf.
Ja, ich freue mich auch. Wie ist das Wetter bei euch?
Hier ist schattig, aber ich war heute den ganzen Tag nicht draußen, deswegen weiß ich gar nicht so, was heute so wettermäßig los war.
Ja, auch okay, das kenne ich auch. Bei uns ist endlich wieder heiß. Es war ja echt ein paar Wochen immer ein bisschen schwierig. Aber gut, ja. Wir haben heute viel vor. Ich freue mich ganz doll.
Oh ja, ich mich auch.
Weil, wie ihr euch wahrscheinlich schon vorstellen könnt, Anni ist in Dortmund und ist auch Dortmund-Fan. Und St. Pauli-Fan, das könnte vielleicht ein bisschen schwierig an der einen oder anderen Stelle sein. Oh, auf jeden Fall aber auch ziemlich interessant. Und ja, ansonsten werden wir auch noch darüber reden. Frauen haben es in Fußball-Fanszenen ja schon ziemlich schwierig, das wissen wir alle. Oder zumindest ziemlich viel schwieriger als Cis-Männer. Wie ist es aber mit den anderen Gruppen im Flinter-Bereich? Vor welche Schwierigkeiten beim Fußball werden zum Beispiel nicht-binäre Personen gestellt? Darüber wollen wir sprechen und noch vieles mehr. An dieser Stelle, ja, kleine Inhaltsangabe. Wir werden, dass ihr euch darauf einstellt, über psychische und körperliche Krankheiten reden und auch über Querfeindlichkeiten. Ich glaube, so fürs Erste haben wir alles. Anni, du kennst meinen Podcast ja wahrscheinlich schon ein bisschen. An dieser Stelle kommt immer die persönliche Fieber St. Pauli Story, die Fankarriere. Und bei dir starten wir natürlich auch mit St. Pauli. Wie bist du denn zu St. Pauli gekommen?
Ja, über Umwege. Mhm. Ich bin auch erst 2006 durch meine damalige Freundin zum BVB gekommen. Zuvor hatte ich nichts mit Fußball am Hut. Wir haben dann auch sehr schnell die zweite Liga immer geschaut und St. Pauli ist mir da von vornherein sehr sympathisch gewesen. Und ja, als St. Pauli dann auch noch aufgestiegen ist in der ersten Liga und wir zwei Spiele gegeneinander spielen konnten und ich auch bei beiden Spielen live im Stadion war, ist es dann auch komplett um mich geschehen.
Ah, da habe ich mich ja immer schon gefragt, wie ist denn das so? Wie sieht denn die Südkurve aus vom Auswärtsblock? Anscheinend so, dass man sich verliebt.
Genau, also es ist eine wunderschöne Kurve, aber ich muss auch gestehen, dass ich lieber drin stehe, als nur zuzuschauen.
Okay, also das kam dann ja zum Glück auch bald. Und gegen wen war dann dein erstes Spiel bei St. Pauli?
Ja, mein erstes Spiel bei St. Pauli war tatsächlich auswärts mit dem BVB am 16.10.2010. Ich habe extra nachgeschaut. Und auf St. Pauli-Seite war ich tatsächlich erst 2015 gegen Düsseldorf.
Okay, da warst du dann in der Süd, oder wie?
Genau.
Ah ja, schön. Und auswärts fährst du auch. Also ist ja wahrscheinlich aus Dortmund dann sogar fast manchmal sogar näher, ne?
Ja, genau. Das hat sich tatsächlich so ergeben. Letztes Jahr war ich zum ersten Mal auswärts mit St. Pauli und Wir waren dazu mit mehreren Leuten in Paderborn
Ah ja.
und wollen jetzt auch eigentlich jede Saison mindestens nach Paderborn fahren, solange zumindest beide in der gleichen Liga spielen.
Ja, das ist nicht so weit, Paderborn, ne? Von Dortmund. Ist
Nee,
ja.
ich glaube, wir sind 2 Stunden mit dem Auto gefahren.
Ah, okay, super. Ja, das ist doch schon mal gut. Und hast du dann auch so ein Erlebnis, wo du sagst, das war das Beste, was du bisher mit St. Pauli hattest?
Ja, mein Bestes war auf jeden Fall 2010, 2011 der Aufstieg.
Ja.
Habe ich ja mich auch verliebt sozusagen. Dann natürlich auch in der Saison das Heimspiel gegen Dortmund und auch auswärts in Dortmund. Da war ich natürlich auf der anderen Süd. Aber ich habe halt auch mehrere andere super Erlebnisse gehabt. Also als ich dann das erste Mal 2015 auf der Süd auf St. Pauli war, habe ich dann meinen Onkel getroffen, den ich vorher schon lange nicht mehr gesehen habe. Der ist mir
Ja.
da so fast auf den Fuß getreten. Ja, und 2016 war ich auch bei einem Heimspiel und da war das Geile, dass wir im Anschluss Turbostart live in der Markthalle gesehen haben.
Ja, das ist halt immer schön. Das kann man bei uns im Viertel immer so schön verbinden, ne?
Ja, oh ja.
Wo wir ja, du schwärmst ja schon ganz schön von unserer Fanszene, da freue ich mich ja schon mal. Aber was macht es denn so aus? Warum hast du dich denn so verliebt?
Ja, erstmal das Politische, aber ich mag auch die Hamburger Art, den Dialekt, höre ich sehr gerne. Ich bin halt früher sehr viel bei meinem Onkel gewesen, in Hamburg und da habe ich halt auch sehr viel Zeit meiner Kindheit verbracht und ja,
Schön.
deswegen zieht mich da auch viel hin.
Vor allen Dingen den Dialekt, das ist, wir Hamburger denken ja immer, dass wir keinen haben, ne? Aber
Glaube, das
wir
denken alle von sich.
HamburgerInnen. Ja, aber ja, sehr cool. Du hast ja schon gesagt, dass du in der Süd stehst, wenn du dann bei uns bist.
Wenn es geht, ja.
Ja, am liebsten sozusagen, ne? Das
Genau, ja.
heißt, du supportest auch gerne oder bist du jemand, der gerne eher Spiel guckt oder meckert oder was machst du während des Spiels?
In erster Linie Spiel gucken, in zweiter Linie supporten und meckern kann ich auch nicht immer von lassen. Also
Also
eigentlich
alles.
alles, alles, ja.
Ja, sehr sympathisch, auf jeden Fall. Sehr gut. Genau, hast du denn auch ein Erlebnis bei St. Pauli, auf das du eher gerne verzichtet hättest?
Tatsächlich nicht. Also ich hatte natürlich noch nicht super viele. Allerdings habe ich jetzt generell fußballtechnisch wenig Erlebnisse, wo ich sagen würde, boah, da hätte ich jetzt gerne drauf verzichtet.
Ist doch
Kann
gut.
ich, ja.
Hast du denn auch irgendwas, was du meinst, was sich ändern müsste an unserer Fanszene? So
Ja, so
allgemein?
Rumgemacker gibt es ja überall. Ist natürlich auch viel Testo im Stadion, was jetzt keine Entschuldigung dafür sein soll, aber vielleicht eine Erklärung, warum und ja, das sollte auf jeden Fall geändert werden.
Ja. Da würde man ja naiv denken, dass das bei Dortmund noch schlimmer ist. Oder ist das nicht so?
Also mindestens genauso, wenn nicht noch schlimmer. Also ich würde sagen, die St. Pauli-Fanszene ist auf jeden Fall vorsichtiger, was alles so angeht. Was meine Erfahrungen sind. Ich
Ja,
kann natürlich nur von
also
meinen
da
Erfahrungen
gibt's.
sprechen. Aber ja, ich glaube, wenn man es genau nimmt, ist es in Dortmund wahrscheinlich, gibt es noch mehr Gemacker.
Ja, das würde ich jetzt auch denken, aber natürlich bei uns leider Gottes auch immer noch ziemlich viel.
Ja.
Aber was würdest du sagen, ist der Hauptunterschied zu Borussia Dortmunds Fanszene?
Der Hauptunterschied, also wenn ich BVB-Fans sehe, bin ich grundsätzlich erstmal ein bisschen vorsichtig, weil ich selber auch Vorurteile habe, das muss ich zugeben. Ich habe halt sehr viele ja unpolitische beziehungsweise rechtsoffene Menschen kennengelernt. Ich hatte halt ungefähr 7 Jahre eine Dauerkarte für die Südtribüne und das ist zwar jetzt auch schon über 10 Jahre her, es kann sich natürlich auch viel geändert haben. Meine Vorurteile sind trotzdem noch so. Ich hoffe, dass sie
Okay.
irgendwann sich ändern.
Na, das
Genau.
ist krass, ne? Aber dass man da trotzdem dann irgendwie einen Weg findet, weil man ja den gleichen Verein hat, sozusagen. Das ist wahrscheinlich nicht so
Ja.
einfach.
Nee, das stimmt.
Ja,
Ich
krass,
glaube,
aber ja?
hinzu kommt auch noch, dass der Verein eher konservativ ist, also der
Mhm.
BVB. Da merkt man natürlich auch noch auch die Unterschiede in der Fankurve.
Okay, inwiefern? Also kann man das, also einfach sind konservativere Werte.
Ja, genau. Ja.
Na krass, interessant. Aber gibt es auch irgendwas, wo sich unsere Fanszenen ähneln?
In beiden Fanszenen gibt es auf jeden Fall sehr viele coole, engagierte Menschen, die sich für gute Werte einsetzen. Ich schätze mal, dass es bei St. Pauli wohl ein bisschen mehr Leute sind als in Dortmund. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, schon die größte Gemeinsamkeit, die mir auch sehr wichtig ist.
Auf jeden Fall spannend. Und ich finde ja auch immer, ich rede ja mal gerne von unserem gemachten Nest. Also hier ist es ja vielleicht auch ein bisschen einfacher, sich politisch zu engagieren, als vielleicht in Dortmund. Und deswegen großen Respekt auf jeden Fall auch an die antifaschistischen Freunde, Freundinnen bei Dortmund. Und
Bin
schön,
ich
dass es die
weiter.
gibt. Sehr gut. Jetzt aber noch mal eine Frage. Ich bin ja ein bisschen gemein. Angenommen, Dortmund und St. Pauli spielen am selben Tag in Hamburg. Natürlich. Wo gehst du denn hin? Also ich spiele in zwei verschiedenen Stadien. Wo gehst du hin?
Ja. Das kommt echt auf die Leute drauf an, mit denen ich hingehe. Ich habe sowohl Freundinnen, die St. Pauli-Fan sind, und halt auch durch meine Aktivitäten in der Fanpolitik auch sehr viele coole Leute, die halt Dortmund-Fan sind. Und da würde ich es davon abhängig machen. Ich würde gerne in beiden Kurven stehen.
Okay, also keine eindeutige Präferenz. Aber wenn du, also jetzt zum Beispiel anders gefragt, wir hatten ja das Spiel, Pokalspiel, noch nicht lange her, aber schön doll in Corona-Zeiten, 2002, ne? Gott, das kommt einem viel länger hervor.
2022.
2022, so rum. Und schön in Corona-Zeiten. Der klare Favorit war Borussia Dortmund, aber St. Pauli hat gewonnen. Für wen warst du denn da?
Ja, das ist ganz einfach für mich zu beantworten. Meine Freundin glaubt mir das heute noch nicht, aber ich war tatsächlich für St. Pauli, weil der BVB halt noch in der Champions League und im DFB-Pokal war. Und da musste ich mich nicht entscheiden, da war das ganz klar. Ich habe mich auch wirklich gefreut.
Ach cool, hast aber auch wahrscheinlich nicht mit gerechnet gehabt, oder?
Nein. N-n.
Ja, cool. Ja, das ist
Vielleicht
natürlich. Ha?
hat St. Pauli auch deswegen gewonnen, weil ich die Daumen gedrückt habe.
Da gehe ich auch ganz stark von aus. Ja, in
Ja.
irgendwas muss das ja gelegen haben. Aber es ist natürlich, du bist ja dann auch bald Vereinsmitglied in beiden Vereinen, ne? Also bei Dortmund und bei St. Pauli, ne? Geht das überhaupt so
Genau.
einfach?
Ich habe heute extra nochmal nachgeguckt. Also ich habe schon vor ein paar Monaten, habe ich mal so ein bisschen gegoogelt und auf der BVB-Seite mal ein bisschen versucht zu recherchieren, aber nichts Genaueres gefunden. Und ich habe heute in beiden Satzungen nichts Gegenteiliges gefunden. Also es spricht niemand davon, du darfst nur eine Gottheit haben.
Ich glaube halt auch, ich meine, normalerweise ist es ja auch egal, ob ich jetzt irgendwie im Sportverein Yoga mache und gleichzeitig bei St. Pauli Mitglied bin. Also Verein, kannst ja in mehreren Vereinen Mitglied sein. Aber es ist natürlich schon so ein persönlicher Struggle, wahrscheinlich, würde ich denken. Hast du den manchmal, kannst du das beschreiben, wie das ist, weil die Fanszenen ja doch auch sehr unterschiedlich sind. Es ist jetzt ja keine Fanfreundschaft. Wie das ist, von beiden Vereinen Fan zu sein und jetzt ja auch bei beiden Mitglied zu sein.
Ja, ich finde es sehr schade, dass es keine Fanfreundschaft gibt. Das hörte ich mir, das wünsche ich mir schon sehr lange. Und als ich 2011 auch auswärts war mit BVB, da habe ich halt gesehen, wie cool beide Fanlager zusammen gefeiert haben. Also da habe ich mich auch geärgert, dass St. Pauli wieder abgestiegen ist, weil vielleicht hätte sich was entwickelt, aber vielleicht auch nicht. Wer weiß. Auf jeden Fall ist es am schlimmsten für mich, dass ich halt in Dortmund halt auch fanpolitisch sehr aktiv bin und für St. Pauli das halt nicht sein kann. Und es halt auch, naja, ich mich vielleicht auch nie so richtig geoutet habe, als genauso St. Pauli wie BVB-Fan zu sein und viele mir das halt auch nicht abnehmen, beziehungsweise das vielleicht nur für eine, keine Ahnung, eine Kleinigkeit halten oder so, dass BVB doch noch wichtiger für mich ist als St. Pauli oder so. Und da tue ich mich auch sehr schwer mit zu behaupten oder zu sagen, ich bin St. Pauli-Fan. Auch als wir letztes Jahr, letzte Saison in Paderborn waren, war ich halt der BVB-Fan, der halt auch mal ein St. Pauli-Spiel guckt. So. Das hat mich dann auch ein bisschen geärgert.
Ja, das glaube ich. Ja, aber mal sehen, wo das noch hinführt, ne? Mal gucken.
Ja, schauen wir mal.
Vielleicht gibt es ja doch bald nochmal eine Freundschaft und du kannst dann da irgendwie vermitteln. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Hast du denn auch einen so einen Lieblingsspieler? Ja, St. Pauli oder Dortmund?
Ja, ganz klar, Jackson Irvine ist einfach der coolste. Also nicht nur, dass er zu Fuß oder zu Fuß geht oder mit den Öffis fährt, sondern auch seine politische Gesinnung und dass ich gehört habe, dass er auch regelmäßig Punkkonzerte besucht und halt auch, naja, oft in St. Pauli auch anzutreffen ist. Ja,
Das ist
Punkt.
schon cool. Ja, sehr, sehr verständlich. Er war ja auch Jolly schon mehrmals. Ich arbeite ja am Jolly Roger. Und der ist einfach richtig, richtig cool. Aber das finde ich ja sehr schön, dass dein Lieblingsspieler St. Pauli, St. Paulianer
Ich
ist.
glaube, viele Leute hören das jetzt nicht gerne, aber
Ja.
damit muss ich dann halt leben.
Ja, du, ne? Es gibt ja auch andere coole Spieler. Aber Jackson Irvine ist halt auch schon so ein Besonderer. Ich weiß noch genau, als er neu war. Das hat man dem irgendwie sofort angesehen, dass der genau wie Arsch auf einmal reinpasst. Und das ist halt schon echt cool. Und das auch, was du sagst, dass er halt auch im Viertel anzutreffen ist, das war halt davor, kann ich mich ewig nicht erinnern, dass das mal so war. Also das ist schon ganz schön. Ja, das ist schon ganz gut. Ja, aber nochmal zurück zu Dortmund. Also du hast ja gesagt, seit 2006 erst. Würde ich jetzt mal sagen, erst, weil ich in meinem naiven Kopf habe irgendwie gedacht, alle, die in Dortmund leben, die werden dann auch ja, irgendwie da so reingeboren. Ist aber nicht so.
Doch, normal ist das so. Aber in meiner Familie war das so, mein Vater hat überhaupt nichts mit Fußball anfangen können. Mein Opa, Bayern-Fan, aber der kommt auch aus Bayern. Und mein Onkel, BVB-Fan, aber zu dem hatte ich jetzt nicht so den Kontakt oder der hat uns mal mit ins Stadion genommen oder so. Das ist halt nie passiert und ich hatte auch kein Interesse an Fußball. Mein Bruder hat zwischendurch immer noch bei uns in Dortmund-Lanstrop da die lokalen Club halt oft angeschaut, aber ja, das ist erst passiert, als ich wirklich auf der Süd stand, das allererste Mal und gemerkt habe, dass es Bock macht, da zu stehen. Also ja, meine damalige Freundin hat mich halt irgendwann gefragt, so ja, wie sieht's denn aus? Möchtest du mit ins Stadion kommen? Und sie war halt sehr vorsichtig. Und ich habe halt auch nur gesagt, so, ja, klar, ich werde eingeladen, kostet nichts, ich kann ja mal gucken.
Ja, cool. Also ein Glück, ne? Also da sonst hätten wir uns vielleicht jetzt
Ja,
hier
voll.
gar nicht gefunden. Sehr gut. Und ja, aber Dortmund ist ja auch so bekannt für so ein riesiges Stadion. Ich war schon öfter da, tatsächlich am meisten aber bei den Amateuren. Und da war es natürlich nicht ganz so voll. Trotzdem kenne ich ja diese Wand, diese schwarz-gelbe Wand einfach in der Südkurve. Und das ist sehr beeindruckend. Von außen schon. Wie ist denn das, wenn man da drin steht?
Ja, unbeschreiblich. Ich hatte von 2008 bis circa 2015 halt eine Dauerkarte für die Süd, im Block 13 sogar. Und diese ganzen Choreos, die Stimmung, aber auch auswärts, kommen halt sehr viele Menschen zusammen und sind halt auch laut. Und ja, kein Wunder, dass ich dann doch irgendwann doch Bock hatte auf
Ja,
Fußball, ne?
und dann fahren auch immer richtig viele auswärts.
Ja, und also in der Zeit, in der ich halt die Dauerkarte hatte, war ich auch selber sehr viel auswärts unterwegs und das auch mit den Amateuren zum Beispiel. Und auch da haben wir irgendwann in Köln gespielt und wir haben einen ganzen Zug voll gemacht und das ganze kleine Stadion sozusagen eingenommen, zumindest den Stehplatzbereich. Das sind Sachen, die vergisst man nicht so schnell.
Ja, also hier als Nordlichter, da denken wir ja bei Dortmund auch immer ziemlich schnell an Schalke. Wie ist denn das? Ist das wirklich so eine Riesenrivalität wie jetzt St. Pauli HSV oder wie kann man das beschreiben, diese Rivalität?
Ja, ich würde das beides gar nicht miteinander vergleichen. Also am Beispiel St. Pauli HSV. sind ja Stadtrivalen. Da ist es ja auch David gegen Goliath, also allein von der Mitgliederzahl, aber auch von den Fans, ne, dass der HSV eher Mittel- und Oberschichtfans hat und St. Pauli eher der Underdog ist. Und auch das politische Denken ist halt auch nochmal anders. Also BVB und Gelsenkirchen sind halt Revierrivalen, sind 30 Kilometer auseinander. Und David gegen Goliath war einmal, also in den frühen Zeiten bis nach dem Zweiten Weltkrieg, war Gelsenkirchen immer ganz weit oben und Dortmund ein kleines Licht, bis
Stimmt
sich das
alles.
Ganze gedreht hat. Seitdem sind sie ja eine Zeit lang auf Augenhöhe gewesen. Das würde ich jetzt auch nicht mehr behaupten. Ist schwierig, aber es ist, glaube ich, eine ähnliche Rivalität, auch von der Zeit her.
Wie lässt sich denn der BVB politisch einordnen? Also du hast schon gesagt, das ist eher konservativ der Fall. Und es gibt aber trotzdem auch Menschen, die sich politisch engagieren.
Genau, also den BVB an sich, oder grundsätzlich würde ich erstmal ganz klar konservativ einordnen. Aber auch da bin ich ein bisschen vorsichtig und sage, dass es meine Erfahrungen widerspiegelt. Nichtsdestotrotz gibt es wirklich viele coole Menschen, die sich halt für emanzipatorische Ideen einsetzen. Sonst wäre ich auch, glaube ich, nicht mehr zumindest aktiv beim BVB.
Und wie ist das Verhältnis von Verein zu Fanszene bei Dortmund?
Ich würde in erster Linie sagen, dass sie sehr gut ist und es auch einen relativ engen Kontakt gibt zur Fanszene.
Und ihr habt auch ein gutes Fanprojekt.
Genau, das ist das Fanprojekt Dortmund. Das hat 2020 hat es 25 Jahre Kick Racism Out gefeiert.
Ah, cool.
Die Gruppe Ballspielverein, in der ich auch aktiv bin, darf auch die Räumlichkeiten sehr oft nutzen und sind echt coole Menschen da, die da auch arbeiten.
Also so wie unser Fanladen ungefähr auch.
Genau, ja.
Na cool. Und du hast gerade angesprochen, Beispiel vereint. Das ist so eine Initiative von BVB-Fans gegen Diskriminierung. Oder wie kann man sich das
Genau,
vorstellen?
ja, so würde ich es auch sagen. Also Anfang der 2010er sind Dortmunder Nazis sehr auffällig geworden im Stadion und um das Stadion. Und der Höhepunkt war auf jeden Fall 2013, als ein Fanbetreuer und eine Person vom Fanprojekt bei einem Auswärtsspiel in Donetsk angegriffen wurden. Und daraufhin hat sich dann halt die Initiative Beispielvereint gegründet, die anfangs dann auch eher aus Alles- und VielfahrerInnen, vielleicht auch nur Fahrern, gehandelt hat, das weiß ich jetzt gar nicht. Im Internet steht Alles- und Vielfahrer. Ich habe extra nochmal geguckt, aber gut.
Ja, weiß man nicht, ob das da schon angeglichen war.
Ja.
Okay, was sind da so eure Aufgaben in der Initiative?
Genau, wir organisieren Workshops oder Vorträge. Wir haben auch einen regelmäßig stattfindenden Stammtisch. Und gehören auch zum Orga-Team des jährlich stattfindenden BVB-Aktionstages, der im letzten Jahr unter dem Motto Schwarz-Bunt-Gelb gegen LSBTIQ-Plus-Feindlichkeiten stattfand.
Cool.
Wir versuchen halt auch immer weiter mit anderen Menschen zu vernetzen, die gegen jede Art der Diskriminierung im und um das Stadion sich einsetzen. Dann hat Beispielverein auch noch einen engen Kontakt zur CR-Abteilung und Fanbeauftragten des BVBs und halt auch dem Fanprojekt Dortmund halt und ist auch unter anderem in Blockado organisiert. Das ist ein Bündnis, das das Hauptziel hat, Nazi-Demos zu blockieren.
Oh, sehr gut. Gibt es
Finde
denn
ich
so,
auch.
das ist eindeutig gut, gibt es denn auch Fans, die so dieses Klischee, was man ja immer vom Fußballfan hat, ja, ich bin ja nicht politisch. Gibt es solche viel bei Borussia Dortmund? Oder Fußball und Politik gehören nicht zusammen, die das so
Ja,
behaupten?
also ich muss sagen, dass ich momentan sehr eingebabbelt bin, da ich halt mich eher unter meinesgleichen ja, rummische. Allerdings habe ich halt in meiner Zeit, wo ich halt sehr viel im Stadion war und auch auswärts unterwegs war und teilweise auch selbst noch dazu gehörte, habe ich schon viele Leute kennengelernt, die genau diesem Motto entsprechen.
Okay. Aber es ist ja gut, dass es da anscheinend auch die andere Bubble gibt. Und du hast ja auch zwischen 2015 und 2017 nur Politik gemacht, weil du bist ja ein sehr politischer Mensch. Und dann hast du gar nicht Fußball gemacht. Wie kam es da zu dieser Fußballpause?
Also es ist so, ich war vorher auch ein unpolitischer Mensch. Und meine ersten politischen ja, Gehversuche waren halt tatsächlich fanpolitisch beim BVB. Und je mehr ich mich halt auch mit solchen Themen befasst habe, umso höher oder desto mehr hatte ich das Gefühl, dass es halt irgendwie auch keinen Sinn macht für ein Unternehmen ehrenamtlich zu arbeiten, das Millionen oder Milliarden scheffelt. Das war immer schon ja, ein sehr schlechtes Gefühl, sag ich mal, das ich hatte. Und dann kam aber auch noch hinzu, dass ich 2011 zwei Schlaganfälle erlitt und dann erstmal zwar trotzdem meine Dauerkarte benutzt habe, aber auch gar nicht die körperliche Kraft dazu hatte, ein ganzes Spiel auszuhalten. Und im Laufe meiner Gesundung habe ich mich halt mit gesunder Ernährung, über gesunde Ernährung informiert und bin dann sehr schnell in der Tierbewegung gelandet und habe dann auch Prioritäten gesetzt und Fußball ist dann immer weiter in den Hintergrund gerückt, bis ich halt irgendwann das Interesse verloren habe, zumindest für 2 Jahre.
Okay, da waren dann andere Dinge wichtiger und deine Gesundheit. Genau, aber dann bist du irgendwann trotzdem wieder zurückgekommen zum Fußball. Woran lag das?
Ja, ich hatte eine sehr intensive Zeit in der Tierbewegung, bin dann auch, habe mich politisch auch noch weiterentwickelt, was jetzt andere Diskriminierungsarten betrifft. Und ich habe halt auch gemerkt, dass ich auch einen Ausgleich brauche und dass es auch okay ist, Fußballfan zu sein. Und ja, jetzt bin ich wieder voll dabei und versuche auch so viele Spiele im Stadion mitzunehmen, die ich halt kriegen kann und wie es halt die Zeit und die Kraft zulässt.
Ja, sehr schön. Und du hast jetzt gerade eben schon gesagt, du warst in der Tierrechtsbewegung sehr viel unterwegs. Das ist jetzt aber nicht Tierschutz. Oder
Genau,
was ist
genau.
das genau? Was ist da der Unterschied?
Ich würde sagen, also der Umbrella, also der Regenschirm, ist die Tierbewegung und die teilt sich nochmal auf in Tierschutz, Tierrecht und Tierbefreiung. Tierschutz ist, da wird halt nicht so der Wert auf Veganismus gelegt. Also es gibt ja viele Tierschutzvereine, die irgendwelche Feiern machen, wo dann halt Fleischwürstchen auf dem Grill liegen und so. Tierrecht ist dann eher auf der politischen Ebene auch, wo es dann halt auch darum geht, die Rechte des Tieres zu wahren, also das Recht auf Leben, wo dann auch schon Veganismus ganz groß geschrieben wird. Und Tierbefreiung kann man dann nochmal unterteilen in auf politischer Ebene halt, Tierbefreiung auf politischer Ebene, wo man da halt eher von der Theorie ausgeht und halt dem aktiven, wo man dann halt in Stelle geht.
Ah, okay, spannend. Das war mir noch nicht so bewusst. Also, du bist echt politisch aktiv. Außer den Tierrechtsbewegungen bist du auch noch im Anarchismus, Antifaschismus, Gender Studies, ganz viel los bei dir. Wie kommt dann dieses ausgeprägte Interesse und dieses Engagement an den Themen? Wie kommt das bei dir so
Ja,
ausgeprägt?
weiß ich selber nicht. Also, wie gesagt, ich war früher unpolitisch, wenn nicht sogar rechtsoffen und bin dann halt durch den BVB zumindest in Kontakt gekommen und habe halt gemerkt, dass es mir liegt. Und möchte auch noch zum Anarchismus sagen, dass ich, bevor jetzt manche Menschen das hören und sagen, oh, Demokratiefeindin und so, also ich bin anarchistisch organisiert, sehe auch viel Gutes im Anarchismus, und den Anarchismus an sich gibt es ja auch nicht. Und mir ist auch ganz klar, dass der Anarchismus auch nicht die Antwort auf alles ist. Aber dass die Demokratie viel lernen könnte von dieser Idee.
Also du bist ja, hast zwei Fußballvereine sozusagen, bist sehr politisch aktiv. Hast du denn da überhaupt Zeit für? Wie machst du denn das alles?
Bin 2015 politisch mit der Ideologie Total Liberation in Kontakt gekommen, wo halt auch ein großes Spektrum sozusagen das große Ganze bildet. Und so sehe ich das halt auch in meiner Beziehungsart, da ich nämlich auch beziehungsanarchistisch lebe, also eine Art offene Beziehung.
Ah, genau, wollte gerade fragen.
Genau,
Ja.
wo man FreundInnen und PartnerInnen, naja, in eine Tonne wirft, sag ich mal. Ist natürlich noch ein bisschen anders, aber grob genannt, sage ich mal, ist das so in der Art. Und momentan liegt bei mir halt gerade fanpolitisch sehr weit oben. Allerdings bin ich auch noch Mitglied in der DGTI, der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität, und auch in der GWUP noch Mitglied. Das ist die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Paraphänomenen. Also ich gucke halt immer, wo gerade die Prioritäten liegen, wo ich halt auch Spaß dran habe gerade, und das wird dann nach vorne gekramt. Der Rest muss dann ein bisschen warten.
Okay, jetzt bin ich jetzt mal wieder gemein. Wir sind mal wieder in Hamburg. Es gibt Fußball. St. Pauli spielt. Und es ist eine ganz wichtige Demo. Wo gehst du hin?
Boah, schwere Frage. Also ich würde erst mal sagen, da kommt es auch auf das Spiel an und wie wichtig diese Demo wirklich ist. Also wenn sie mir sehr wichtig wäre, wäre ich auf jeden Fall schon ganz schön im Zwiespalt. Das kommt echt auf die Situation an. Also ich
Kann man
hoffe,
nicht
das wird
pauschal
nie
sagen,
ja, ich hoffe, das wird nie passieren.
ne?
Aber das kann natürlich jederzeit auch sein. Aber gut.
Dann frage ich dich dann noch mal,
Genau,
wenn es
dann.
soweit ist.
Soweit denke ich nicht im Voraus.
ja, also wir haben ja Themen Rassismus, Sexismus, TIN-Feindlichkeiten. Kannst du noch mal kurz erklären, was TIN bedeutet?
Ja, das TIN steht für trans, inter und nicht-binär. Also trans ist das Gegenteil von cis. Das sind Menschen, die halt ein anderes Geschlecht haben als das, was ihnen bei der Geburt angestempelt wird, sage ich mal. Intersexuell sind Menschen, die nicht eindeutig einem Geschlecht, also äußerlich eindeutig einem Geschlecht zuzuweisen sind. Ja, und nicht-binäre Menschen sind halt Menschen, die weder Mann noch Frau sind, entweder dazwischen oder halt auch außerhalb dieser
Okay.
Sparte.
Und da gibt es natürlich einiges an Feindlichkeiten, auch im deutschen Fußball, leider Gottes. Hast du da oder was würdest du sagen, was sind die Themen, die am meisten noch angegangen werden müssen beim Fußball? Also wo haben wir noch am meisten zu tun? In welchen Bereichen?
Es ist ja, Fußball ist ja immer noch sehr männerdominiert. Also Sexismus, also klar, je nach Verein hat man es dann natürlich auch noch mit sehr viel Rassismus oder Antisemitismus zu tun. Also eigentlich gibt es genug Baustellen, die wir haben,
Ja, kann man gar nicht sagen,
überall.
was am schlimmsten ist.
Ja,
Aber siehst du, nee, wird's
ich
auch gar
möchte
nicht.
auch. Möchte ich, ich möchte Diskriminierungsarten auch gar nicht gegeneinander aufwiegen oder so. Es gibt Menschen, die werden eher haben eher Probleme mit Rassismus. Das ist natürlich dann auch die oberste das Wichtigste für die Menschen. Also klar, da sind wir wieder beim Total Liberation. Man muss halt schon schauen, dass man all-inclusive antidiskriminierend arbeitet.
Ja.
Nichtsdestotrotz haben halt alle Leute ihre Schwerpunkte.
Da sagst du was. Hast du denn aber schon das Gefühl, du bist jetzt ja nun auch seit 2006 Fan, Fußballfan, dass sich da was in den Jahren getan hat? Siehst du da schon Verbesserungen?
Ja, eigentlich würde ich sagen, sehr große Verbesserung, aber im Großen und Ganzen gesehen sind es doch noch kleine Verbesserungen. Also wenn man so die 1990er, 2000er nimmt, da war ja auch gerade beim BVB noch sehr viel mit Rassismus und Antisemitismus. Gut, Dortmund war halt auch mal eine Nazi-Hochburg. Das ist natürlich, spielt dann natürlich auch eine große Rolle. Ja, nichtsdestotrotz, es gibt einige coole Menschen, die im Hintergrund arbeiten, die schon sehr viel erreicht haben und auch noch sehr viel erreichen wollen und da auch noch genug zu tun haben.
Ja, und wenn das jetzt schon keine Nazi-Hochburg mehr ist, dann ist ja schon mal bisschen was getan.
Ja, wobei es mittlerweile auch schon wieder so ist, dass eine bestimmte Gruppe sich wieder ein bisschen mehr Gehör verschafft und ja, Dortmund wieder ein bisschen aufleben lassen, was das Ganze angeht.
Nicht gut. Aber
Nein.
nochmal zur Wiederholung, gut, dass es bei euch auch richtig coole Leute gibt. Und ja, mein Lob, weil das ist sicherlich nicht einfach. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, als hier in meinem gemachten Nest, dass es das dann auf einmal wieder eine Gruppe gibt, die eindeutig rechts ist, damit umzugehen. Das
Ja,
ist
hoffen wir
schon.
mal, dass es nicht passiert.
Ja, und bei uns gibt es ja auch seit circa 5 Jahren ein Awareness-Projekt. Gibt es sowas in Dortmund auch?
Ja, seit 2022, also noch relativ frisch, aber ich glaube auch seit Januar 2022 gibt es das Codewort Panama. Alle Angestellten des BVBs sind dahingehend geschult und wenn jemand Probleme hat, kann Mensch theoretisch zu jeder beim BVB angestellten Person hingehen und Panama sagen und dann sollte eigentlich auch geholfen werden.
Ach cool, sehr gut, dass es sowas schon gibt.
Ja.
Warum findest du sowas wichtig?
Leider ist das alles sehr wichtig. Aber es gibt nun mal Menschen, die diskriminieren und übergriffig werden, gerade im Stadion, wenn auch noch viel Alkohol im Spiel ist und Testo, dann ja, ist es leider sehr wichtig.
Genau, Testo und Alkohol. Schlechte Kombo.
Oh ja.
So, du bist ja nicht nur in zwei Fußballvereinen Mitglied, sondern halt, wie du schon erwähnt hast, auch in diversen Organisationen. Und wir wissen immer noch alle nicht genau, wie du das so unter einen Hut kriegst, aber du schaffst es scheinbar. Und das finde ich auf jeden Fall sehr cool. Du hast es auch schon angesprochen. Du bist ja Mitglied des Vereins Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Und das ist eine bundesweite Fachgesellschaft, die sich für Akzeptanz und Gleichstellung von trans-, intergeschlechtlichen und non-binären und Agender-Menschen einsetzt. Und warum, kannst du noch mal einmal sagen, ist so ein Verein so wichtig?
Gerade die momentanen Ereignisse rund um das Selbstbestimmungsgesetz, gerade so der Hass der RadikalfeministInnen, haben halt gezeigt, dass es wichtig ist, dahingehend auch aufzuklären, was transinter, nicht-binär oder agender ist, weil halt auch viele Fake News verbreitet werden. Und wenn wir beim Fußball sind, ist halt neuerdings der Kauf vom Spieler Metscher beim BVB, jetzt gerade aktuell, der halt mit trans- und homofeindlichen Postings aufgefallen ist, alles
Also,
sehr wichtig, einfach Aufklärung zu betreiben.
und dieses Selbstbestimmungsgesetz, kannst du das noch mal erklären?
Wenn du trans bist und deinen Namen und deinen Geschlechtseintrag ändern willst, dafür gibt es halt das TSG. Das ist auch dafür zuständig, wenn du körperlich etwas machen möchtest. Allerdings ist es halt am schlimmsten, dass wenn du Namensänderung machen möchtest, eine Personenstandsänderung, also Name ändern und den Geschlechtseintrag, musst du sehr viele schlimme Fragen beantworten. Dieses Gesetz ist halt noch von 1981 und es kann dir, naja, zu 80% passieren, dass halt noch diese alten Fragen kommen, wie ob du pädophil bist oder ob du gerne Sex mit Tieren hättest. Hinzu kommt auch noch, dass du über deine Lieblingsstellung ausführlich berichten musst. Und das Selbstbestimmungsgesetz soll das Ganze abschaffen. Und da regt sich halt auch sehr viel Widerstand.
Okay, krass. Ja, ist Wahnsinn. Also so, das ist mir gar nicht so klar gewesen. schockierend, die Fragen, die man da beantworten muss. Und was mir auch nicht klar war, in Deutschland gilt ja die Transidentität immer noch als psychische Krankheit.
Ja, diese psychische Krankheit heißt auch immer noch Transsexualität, obwohl es ja, obwohl immer klar gemacht wird, dass es nichts mit Sexualität im Sinne zu tun hat, sondern eine Identität ist. Aber gesetzlich steht es halt noch so. Und wie gesagt, das Transsexuellengesetz ist halt von 81 und ja, laut dem ICD-10, das ist die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. Und die regelt das so. Und das Lustige ist, das ist halt schon seit Januar 2022, also seit über anderthalb Jahren, schon die ICD-11 gibt, also den Nachfolger. Und da ist es so, dass Transidentität keine psychische Erkrankung mehr ist, sondern im Kapitel zu sexueller Gesundheit eingeordnet wurde. Und es gibt einige Länder also die halt unter dem ICD-11 auch fallen oder die sich daran beteiligen, die das auch schon eingeführt haben. Deutschland allerdings leider nicht. Oder wie wir im Pott sagen, Deutschland kommt immer noch nicht aus der Pötte.
Ja, also krass, aber okay, in anderen Ländern schon. Wie kann das denn sein, dass Deutschland da so hinterherhängt?
Ja, laut der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte gibt es da eine flexible Übergangszeit von 5 Jahren. Und also bis dahin müssen alle zugehörigen Staaten den ICD-11 benutzen. Und laut der Internetseite kann es in Deutschland noch etwas dauern, beziehungsweise gibt es da keinen genaueren Termin.
Okay,
3 Jahre
Wahnsinn.
haben sie auch noch.
Ja, krass. Also für uns ganz eindeutig keine psychische Krankheit, aber trotzdem ist ja völlig klar, dass durch Mobbing, Diskriminierung, soziale Stigmatisierung die daraus folgend psychische Erkrankungen entstehen können. Also, was können wir denn alle tun, damit es diesen Menschen besser geht oder dass wir alle besser miteinander, die Situation sich einfach bessert?
Flagge zeigen und solidarisch sein und bleiben, nicht wegschauen, gerade wenn es zu Übergriffen kommt, dann am besten die Person fragen, ob sie Hilfe benötigt. Viele kommen ja auch ohne Hilfe zurecht und wollen gar keine Hilfe, aber ich glaube, die meisten freuen sich, wenn sie angesprochen werden, beziehungsweise fast alle, würde ich mal erstmal so behaupten. Und also jede TIM-Person beziehungsweise alle Menschen haben halt unterschiedliche Bedürfnisse und deswegen ein bisschen vorsichtig auch dabei sein, aber Aufklärung betreiben, dabei aber nicht über Betroffene sprechen, sondern mit ihnen.
Okay, ja, weil das ist, glaube ich, ganz oft auch bei vermeintlich aufgeklärten Menschen, dass viele halt so denken, ach Mensch, jetzt sage ich wieder was Falsches. Genau, mit den Personen selber reden, die beißen ja auch nicht, um es mal blöd Deutsch zu sagen.
Genau.
Genau, und ich habe ja auch, wir haben ja unseren Kontakt ist ja schon ein bisschen länger. Und endlich klappt es, dass wir uns unterhalten. Und ich habe ja am Anfang auch nicht gewusst, du bist ja nicht binär. Welche hast du Pronomen eigentlich?
Ich benutze keine Pronomen. Ich habe, als ich mich 2016 das erste Mal geoutet habe, habe ich das Pronomen X benutzt. Das hat ganz gut zu mir gepasst. Ich bin selber, lebe Straight Edge beziehungsweise Queer Edge. Und das X steht ja auch für einen Platzhalter. Und deswegen fand ich das ziemlich cool. Allerdings habe ich erst vor ein paar Jahren erfahren, dass es rassistisch beziehungsweise aneignend ist, wenn Weiße das X als Pronomen benutzen, da frühere Sklaven oder Sklavinnen teilweise oder überwiegend nicht schreiben konnten und dann mit X unterschrieben haben, beziehungsweise auch keine Namen hatten und dann auch den Namen X hatten. Und genau, deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, also ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht, was dann sonst zu mir passt und keine Pronomen passen sehr gut.
Also wenn ich jetzt über dich rede, dann würde ich ja sagen, Anni geht ins Stadion, Annis Freundin ist dabei, also ich würde dann immer wieder Anni sagen dann, ne?
Genau, das ist das am einfachsten, so, sich so zu merken, dass mein Vorname einfach mein Pronomen ist. Was auch viele Menschen benutzen. Allerdings passt für mich kein Pronomen besser. Aber wenn es um die Sprache geht, ja, ist es so, glaube ich, am einfachsten.
Ja.
Also auch in offiziellen Briefen oder E-Mails oder sowas, habe ich auch in meiner Mail immer unten stehen, dass ich halt nicht binär bin und keine Pronomen benutze und dass es mir lieb ist, wenn die Menschen mich mit Vor- und Nachnamen ansprechen und genau.
Genau. Genau, bei unserer Konversation, wie gesagt, die ist jetzt schon ein bisschen länger, da habe ich ja nicht gewusst, dass du nicht binär bist und habe dann, weil das mache ich irgendwie immer, das ist so drin bei mir. Ich sage immer, hallo lieber Peter, hallo liebe Yvonne und habe dann auch hallo liebe Anni geschrieben. Das war ja dann auch nicht richtig, also falsch klingt immer so, ne? Aber
Ja.
Liebe finde ich dann so schade, kann ich dann ja nicht so richtig ausdrücken, ne? Also in dem Fall.
Ja, also bei mir ist auch völlig okay, wenn es halt mit Gendersternchen lieb er,
Okay, beim
ne?
Schreiben geht das, ja, stimmt.
Genau, das geht. Aber ich freue mich halt, wenn es überhaupt klappt, wenn ich mit Vor- und Nachnamen, beziehungsweise beim Duzen halt einfach mit dem Vornamen angesprochen werde. Und es ist halt auch alles individuell. Also am besten ist immer, Menschen, die ich nicht kenne, beziehungsweise auch Menschen, die ich kenne, einfach mal zu fragen, wie möchtest du eigentlich gerne angesprochen werden? Und
Genau, und dann wäre das auch in Zukunft relativ, wäre schön, normal, wenn man einfach fragen könnte, wie sind deine Pronomen? Und da hatte ich halt auch mal die Überlegung, auch in einem meiner letzten Podcasts haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, ob wir das am Anfang jetzt immer hier so sagen, ne? Also ich bin Debbie, meine Pronomen sind sie und ihr. Wie findest du das?
Finde das einfach echt schön und passend. Also ich meine, somit wissen alle Beteiligten sofort, wie die anderen Personen halt angesprochen werden wollen, weil an Äußerlichkeiten oder an dem Vornamen lässt sich ein Geschlecht einfach nicht ansehen. Und somit kann man halt auch, naja, Übergriffigkeiten dahingehend vermeiden.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch echt schön, dass du da so offen drüber redest und einfach, genau, das ist ja auch ganz normal ist. Das ist ja totaler Quatsch, dass man da nicht drüber redet. So, ne? Und selbst wenn ich dann denke, oh Gott, hoffentlich war das jetzt richtig oder so, ist es ja viel schlauer, dich zu fragen, war das jetzt richtig so? Ne? Also wir müssen in den Dialog treten. Und stört dich denn das eigentlich auch, wenn du dich immer wieder erklären musst, weil du musst dich ja schon öfter erklären als ich jetzt zum Beispiel.
Manchmal ja, manchmal nein. Es kommt halt immer ganz drauf an, wer mein Gegenüber ist und ob ich halt überhaupt die Kraft dazu habe, beziehungsweise auch die Lust. Also es muss ja nicht immer bis ins Äußerste gehen, aber in deinem Fall mache ich das echt gerne. Wir sind ja hier unter uns
Ja,
und
ja.
ja. Für politische Arbeit mache ich das echt gerne und
Ja.
auch bei Menschen, die mir sympathisch sind oder so, habe ich damit kein Problem, weil wenn wir nicht miteinander reden, dann kann man auch nichts über mich erfahren, ne? Ich meine, vollstes Verständnis für Menschen, die es halt nicht können oder wollen. Aber wenn ich merke, ich kann gerade, dann mache ich es auch gerne.
Ja. Das ist doch schön. Und du hast ja 2020 deine Personenstandsänderung vollzogen. Kannst du noch mal sagen, was das genau bedeutet? Hast du
Ja,
zwar schon ein
also.
bisschen.
Ja, Personenstandsänderung ist halt das Ändern des Vornamen und des Geschlechtseintrags. Genau, ich heiße halt Annie und bin divers. Genau.
Und das ging erst 2020.
In meinem Fall ja, ich habe sehr schnell reagiert. Das lag aber auch daran, dass meine Psychotherapeutin mich gestärkt hat. Also ich war bin bei ihr in Behandlung. Wegen Depressionen und Zwänge. Allerdings kam halt das Thema Nichtbinarität meinerseits auch sehr schnell zum Vorschein, weil das ja ein großer Teil von mir ist und wahrscheinlich auch Mitbegründer ist, was die Depressionen angeht. Und ich habe
Ja.
halt erst ein paar Jahre zuvor darüber nachgedacht, ob ich das überhaupt machen soll und wie das überhaupt geht und so. Da ich ja, als ich mich 2016 geoutet habe, kannte ich das Wort noch gar nicht binär und wusste nicht, dass, ich meine, divers ist ja jetzt sowieso nochmal eine Kategorie, die auch noch gar nicht so lange da ist. Und als ich mich geoutet habe, war es auch so, dass ich das in erster Linie aus Solidarität zu Transmenschen gemacht habe, beziehungsweise auch intersexuelle Menschen. Und weil ich zu der Zeit dachte, es ist mir einfach egal, wie ich angesprochen werde. Und im Laufe der Zeit habe ich dann gemerkt, dass da doch mehr hinter steckt.
Ja, krass. Hast du denn beim Fußball mit Anfeindungen in irgendeiner Art zu kämpfen?
Ja, also richtige Anfeindungen in dem Sinne nicht. Ich habe aber auch, ich bin da schon sehr privilegiert, weil wenn ich mich jetzt nicht schminke oder also beim Fußball würde ich auch keinen Rock anziehen, sonst ziehe ich gerne mal einen Rock an. Und ansonsten, also bei Fußball bin ich doch eher Stealth unterwegs. Das heißt, ich fliege halt unter dem Radar. Ich kann das halt machen und laufe dann eher mackerig rum, beziehungsweise werde mackerig gelesen,
Du wirst
was mir dann
dann
natürlich
sein.
auch einen bestimmten Schutz gibt. Allerdings fühle ich mich dann auch nackt. Also wenn ich kein Augen-Make-up drauf habe, fühle ich mich halt auch unwohl. Was allerdings in dem Fall mir dann doch lieber ist, als ständig hinter mich zu gucken oder vielleicht auch einfach vor Menschen, die vor mir sind, zu beobachten, ob die mich gleich angreifen oder nicht.
Das ist ganz schön schlimm, dass das so ist.
Leider
Aber
ja.
Und ist das bei St. Pauli dann anders als bei Dortmund? Oder machst du das immer so, dass du dann eher deine männliche Seite in Anführungsstrichen nach Hause holst?
Ja, also in den letzten Jahren war ich jetzt auf 3 oder 4 Fußballspielen und da ist natürlich noch nicht viel Erfahrung. Allerdings kann ich sagen, letztes Jahr waren wir auswärts in Paderborn und da habe ich mir auch die Augen geschminkt und habe mich relativ sicher gefühlt, was beim BVB leider noch anders ist. Auch da gehe ich eventuell, je nachdem, wie ich gerade drauf bin, auch mit geschminkten Augen raus. Allerdings habe ich da auch viel mehr Angst, was Übergriffigkeiten angeht. Und es kommt halt auch immer darauf an, mit welchen Leuten ich unterwegs bin, wie viele wir sind, wie sicher ich mich fühle, was ich gerade für Kräfte habe und so. Und
Ist
ja,
wahrscheinlich
da
auch
ist
von der Tagesform abhängig, ne?
genau, ja.
Ja, krass, aber dafür ist ja auch wichtig, dass du hast ja auch noch ein weiteres Projekt, wo du mitmachst. Das ist Football for All Gender. Erstmal, was ist das genau?
Ja, Football for All Gender ist ein Zusammenfluss von verschiedenen Fans, die auch eventuell meistens trans sind. Dazu habe ich halt im November 22 eine E-Mail von der KOFAS bekommen. KOFAS steht für Kompetenzgruppe Fankulturen und sportbezogene soziale Arbeit, die sich sehr engagieren, und mit denen habe ich halt, bin ich halt beim Projekt Vielfalt im Stadion, Zugang, Schutz und Teilhabe, arbeite ich da zusammen und das Ganze ist ein Modellprojekt, Fußballveranstaltungen zugänglicher zu machen. Wir haben zum Beispiel mit mehreren Transfußballfans zusammengesessen und Handlungskonzepte für die 4 Modellstandorte ausgearbeitet, die in dem Projekt mitmachen. Wo wir zum Beispiel über die momentane binäre Toilettensituation gesprochen haben. Zurück zu Football for All Genders. Also in dieser besagten Mail ging es halt um einen Transmann und Schalke-Fan, der in Gelsenkirchen einen Aktionstag zum Trans Day of Visibility 2023 organisieren wollte. Und der Mensch und andere aus GE haben wohl im letzten Jahr auch schon, ich zitiere, eine kleinere Sache gemacht. Und aus diesem Zusammenschluss halt, also den Kontakt zwischen uns, es waren mehrere Leute, entstand halt dann halt Football for All Genders. Und die Idee, dieses Jahr Fußball-Podcast aufzurufen zum Trans Day of Visibility, das Thema TIN-Personen zu behandeln. Und ja, da ich ein wenig spät dran war, haben wir jetzt unser dazugehöriges Interview und ich freue mich total.
Ja, voll gut. So, ja, es ist halt super wichtig, dass es so ein Projekt wie Football for All Genders gibt. Du hast es eben schon mal so ein bisschen beschrieben, vor welche Herausforderung du auch immer wieder gestellt wirst beim Fußball. Du hast mehrmals schon das Stichwort Toilette gebracht, was wir als Cis-Person ja uns gar nicht immer so richtig vorstellen können. Vor welche Herausforderung stellt dich allein das Problem?
Ja, Toilette ist auch eins meiner, naja, Lieblingsthemen, sage ich mal. Es war zwar früher schon als Cis-Mensch, sage ich mal, als Cis-Mann, war es schon schwierig, überhaupt auf Toilette zu gehen, weil im Stadion ist es ja so, dass Toiletten meistens einfach nur als Männer- und Frauentoiletten bezeichnet sind. Und wenn ich in eine Toilette gerannt bin, und da standen nur Pissoirs, bin ich entweder rückwärts rausgegangen oder ich habe halt mein Glück versucht und ich kann halt nicht, wenn ich mich beobachtet fühle. Und das ging dann eigentlich sehr oft, wenn nicht sogar jedes Mal, mit einem Spruch los und endete dann mit lauten Gelache. Und jetzt ist es halt so, dass ich mich natürlich dann auch outen muss als Mann. Also eine Frauentoilette kommt für mich nicht in Frage, weil Frauentoiletten ja schon auch ein Safe Space sind und ich ja auch keine Frau bin und männlich gelesen ja auch noch. Und wenn ich aber auf eine Männertoilette gehe, ja, bin ich halt auch auf der falschen Toilette und muss halt ja das runterschlucken, diese Toilette runterschlucken. Ja.
Ja, Wahnsinn. Das sind Dinge, über die wir uns nie Gedanken machen müssen. Und das ist schon echt nicht okay einfach, ne? Und was gibt es noch so für Schwierigkeiten beim Fußball?
Ja, also klar, es fängt natürlich schon bei der Anfahrt an. Wenn ich jetzt zu einem Treffpunkt möchte oder zum Stadion, muss ich eventuell alleine fahren, bis ich mich halt am Treffpunkt befinde mit den anderen Leuten. Also alleine ins Stadion würde ich niemals gehen. Ich muss schon viele Menschen um mich haben, beziehungsweise einige Menschen um mich haben, denen ich auch wirklich vertraue, wo ich weiß, dass die auch da ein bisschen aufpassen. Und ja, beim Eingang vom Stadion geht es natürlich dann weiter. Ich lasse mich dann natürlich zu dem nächstbesten männlich gelesenen Ordner schieben und lasse mich dann halt von dem Menschen befummeln, was mir überhaupt nicht gefällt. Also zu einer Frau würde ich natürlich nicht hingehen. Allerdings wäre es natürlich cool, wenn es irgendwie eine Art queeren Eingang geben würde oder sowas. Das finde ich ziemlich cool, weil ansonsten ja sind einige Mikroaggressionen da, die ich schon runterschlucken muss. Und das sind halt nur ein paar von denen,
Ja.
die ich halt täglich habe.
Krass. Also das ist halt echt auch wichtig, über sowas mal aufzuklären. Und da gibt es ja auch Workshops, die du ja auch leitest, ne? Zu
Genau.
den Feindlichkeiten. Und wo werden die angeboten, solche Workshops?
Also mein Workshop, der war tatsächlich für den BVB-Aktionstag letztes Jahr, habe ich den extra, naja, erstellt, sage ich mal, und biete den auch gerne noch woanders an. Also ich habe ihn jetzt zuletzt beim BVB für interne Schulungen angeboten. Geplant ist es jetzt auch, das Ganze bei Beispielverein intern auch erstmal anzubieten. Ansonsten, falls jetzt hier jemand zuhört und Bock darauf hat, ich komme gern vorbei.
Ja, also ich finde das total wichtig. Also das ist ja, sind ja Dinge, die man so ganz oft nicht weiß, die Mensch so oft ganz nicht weiß, auch beim Fußball,
Ja.
egal wie aufgeklärt man sich vielleicht, für wie aufgeklärt man sich vielleicht hält. Und deswegen, also ich finde, jede Fanszene sollte so einen Workshop machen, manche noch dringender als andere, aber auf jeden Fall wir auch.
Unbedingt.
Ja, also, ne, wer das hört, schreibt mich an. genau. Ja, also jetzt sind wir schon echt weit und ich bin total happy, wie du dich geöffnet hast und ich habe ganz viel gelernt und ich freue mich total, ja, dass du uns das hier allen alles so schön erklärt hast und ich hoffe sehr, hast du noch irgendwas, wo du sagst, wie wir mehr Solidarität zeigen können. Also du meintest schon irgendwie Flagge zeigen. Wie können wir das machen? Was können wir machen? So auch im Fußballkontext. Mehr mal eine Choreo oder was?
Ja, am einfachsten und nicht übergriffig ist es, wenn Menschen sich etwaigen Organisationen wie zum Beispiel die DGTI oder ein Bundesverband Trans, aber auch ein Queerlexikon einfach online einliest oder Mails an diese schreibt, mit Fragen, wenn online bestimmte Fragen nicht beantwortet, werden können. Und falls jemand Kontakt, zu einer TIN-Person, bekommt, die sogar noch anbietet, dass Mensch fragen kann, was Mensch möchte, dann nutzt das. Allerdings würde ich da auch nochmal vorwarnen, bitte nicht sofort total in die Vollen gehen. Auch wenn die Person sagt, du kannst mich alles fragen, fänden die meisten Menschen es wahrscheinlich auch komisch, also auch Cis-Menschen oder Heteros oder so, wenn eine fremde Person dich fragt, was deine Lieblingsstellung ist oder was du in der Buchse hast. Deswegen leicht anfangen, aber und dann gucken halt, wie die Chemie zwischen euch ist. Und, genau, ein bisschen Feingefühl dabei. Kann nicht
Ja,
schaden.
sehr schöner Tipp auf jeden Fall. Ich hoffe, dass dir noch nie so nicht so oft solche Fragen gestellt wurden, die du da eben leider Gottes erwähnt hattest.
Nee, eigentlich nicht. Aber ich bin auch relativ offen.
Ja. Ja, möchtest du denn noch irgendwas loswerden? Hast du da noch irgendwas, wo du sagst, das muss noch raus? Dann ist jetzt die Chance.
Ja, sehr gerne. Also ich lebe queer-edge und rauche aber zwischendurch, weil es oft der einzige Skill ist, der mir hilft, runterzukommen, wenn ich mental nicht gut drauf bin. Dann zum Beispiel bin ich mit einer Frau zusammen und trotzdem sind wir keine heterosexuellen Menschen, weil wir halt nicht nur, weil ich trans bin, sondern weil wir auch pansexuell sind. Make-up hat kein Gender und Geschlecht ist bimodal. Das bedeutet, dass es eine sehr breite Skala zwischen männlich und weiblich gibt. Also wir alle haben Testo und Östrogen in uns, nur in unterschiedlichen Konzentrationen. Und damit möchte ich sagen, dass uns allen klar sein sollte, dass wir Menschen Schubladen brauchen, um überhaupt mit diesem komplexen Leben fertig zu werden. Aber wir kennen die Hintergründe vieler Menschen kein bisschen und sollten auch da nicht vergessen, dass wir alle unterschiedlich sind und unsere Gründe haben. Ja. Vielen
Sehr,
Dank.
sehr, sehr, sehr schön zusammengefasst. Vielen, vielen,
Dankeschön.
vielen Dank. Das war so ein schönes Gespräch.
Fand ich
Und
auch.
ja, und ich bin ganz froh, dass es so tolle Personen bei Dortmund gibt und auch bei St. Pauli. Also komm gerne, wenn du bei uns bist, ins Jolly und besuch mich oder am Aufkleberstand oder in der Süd sehen wir uns vielleicht auch,
Sehr
dass wir uns
gerne.
mal in live sehen. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielen,
Ich mich
vielen
auch,
Dank für
ja.
das Gespräch.
Ich danke dir.
Tschüss.
Ciao.